Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und willkommen zum Big In Sport Podcast. Heute mit Björn Bartel, Geschäftsführer des TSV Bayer Dormagen Handball GmbH. Hallo.
Hi, grüß dich.
Bevor wir hier über deine Interessengemeinschaft, dein Projekt Teamsport NRW reden, kriegst du auch die gleichen drei Fragen wie jeder andere am Anfang. Die erste wäre, wer ist denn für dich der größte Sportler aller Zeiten? Das ist eine gute Frage, ne?
Tja, du hast echt. Eigentlich müsste es Mohamed Ali sein, weil er eigentlich so der Inbegriff des Leistungssportlers vor ganz vielen Jahren war.
Gut, damit war es zumindest mal nicht Michael Jordan. Und damit ist alles gut.
Sehr gut.
Was ist denn für dich das größte Sportereignis, dem du je beiwohnen darfst, aktiv? Passiv am Fernseher, am Radio vielleicht sogar.
Die Handball-Weltmeisterschaft 2007 in Köln, der Lanxess Arena.
Okay, als Zuschauer oder als Funktionär?
Größtenteils als Zuschauer, aber auch drumherum mit Aufgaben betreut, weil wir, glaube ich, damals den IAF-Trainersymposium hier in Dormagen durchgeführt haben. Mhm. Und dadurch war es sehr interessant, weil man damals halt auch mit vielen Persönlichkeiten aus dem Handballsport damals schon Kontakte hatte, Austausch hatte. Und das war sehr interessant.
Das hört sich wirklich sehr interessant an. Und die letzte Frage ist, was ist deine Lieblingssportart neben Handball, neben deiner Hauptsportart sozusagen?
Das ist schon Fußball. Ich liebäugle mit der schwarz-gelben Borussia. Wobei ich sagen muss, dass aktuell mir dieses ganze Thema Fußball-Bundesliga irgendwie sehr unemotionale begleitet im Moment.
Ja, es ist ein Statement, was man im Moment öfter hört, auch egal von wem. Ja. So, ihr habt ja jetzt, oder du hast ja jetzt mit an dem der Interessengemeinschaft für Spitzensport und Profivereine Teamsport NRW mitgearbeitet, mitgegründet. Was möchte denn Teamsport NRW so erreichen? Ich meine, da sind ja eine ganze Menge bekannte Vereine wie die Kölner Haie, Bayer Dormagen und die Giants Leverkusen und so weiter. Was möchtet ihr da erreichen?
Ja, ich hole vielleicht erstmal ein bisschen aus, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Also es gibt ja in Deutschland Teamsport Deutschland, wo die Hauptprofiligen untereinander vereint sind, um einfach in Berlin politisch arbeiten zu können mit den Interessen, die halt diese Teamsportarten haben. So, und während der Corona-Krise haben sich relativ schnell als Vorreiter Sachsen, Hessen und Thüringen herausgetan, die halt solche Teamsportinteressengemeinschaften gegründet haben, um einfach die Themen, die man sowohl wirtschaftlich hat, wie aber auch Hygienekonzepte und so weiter und so fort, gebündelt vortragen zu können, um dann auch Gespräche mit der Politik zu führen, dass letztendlich nicht jeder Verein für sich selbst vor Ort guckt, sondern dass man möglichst als Interessenvereinigung zusammenkommt. In diesen Bundesländern, die ich gerade genannt habe, sind es meist auch die Initiatoren, Geschäftsführer, Kollegen von Handballvereinen gewesen. Und dadurch, dass wir ja in der ganzen Zeit ganz viele Telcos geführt haben im Handball, ist das natürlich nicht verborgen geblieben. Unter anderem bin ich dann halt auch noch im Präsidium der Handball-Bundesliga als Zweitliga-Vertreter auch noch ehrenamtlich tätig. Und so kam ich halt auf den Punkt. Und für mich war so dieser Ansatzpunkt, das sollten wir eigentlich in NRW, was eigentlich so das größte Sportland ist. Ich glaube, wir haben insgesamt 60 Teamsportarten, die in Erst- und Zweite Bundesliga spielen. dass wir einfach das in NRW auch benötigen, um in den Austausch mit der Politik zu kommen, um uns auch untereinander zu verständigen, weil wir, glaube ich, dieselben Geschäftsmodelle haben, mit Sicherheit unterschiedlicher Natur, was Umsatzvolumen und Zuschauerschnitt angeht. Also ich kann jetzt meinen Verein Bayer Dormagen mit Sicherheit nicht mit den Kölner Haien vergleichen in dem Sinne. Aber wir haben vom Geschäftsmodell die ähnlichen Strukturen. Wir sind in erster Linie Hallensportarten. Und das ist bei uns anders als im Fußball. Wir leben halt nicht von Einnahmen aus der Zentralvermarktung, sprich Fernsehgeldern, sondern bei uns ist, ich sag mal, in meinem Etat sind 5% maximal Zentralvermarktung des Budgets und dann sprechen wir über knapp 90%, was Zuschauern und Sponsoren angeht und der Rest ist nochmal sonstige Einnahmen. Also das ist ein vollkommen anderes Geschäftsmodell als Fußball und in dieser Phase, wo ich dann den Kontakt geknüpft habe zu den anderen Vereinen, ist mir auch so ein bisschen diese mediale Betrachtung gewesen, naja, der Fußball, der spielt jetzt wieder mit Geisterspielen, das Hygienekonzept funktioniert, dann muss das ja auch relativ einfach für alle anderen Sportarten auch umsetzbar sein. Und das ist es eben nicht. Und da ist mir halt auch wichtig, ich mag auch diese Diskussion nicht. Ich finde gut, dass der Fußball von sich aus dort etwas erarbeitet hat, weil sie es letztendlich auch aus eigenen Mitteln gemacht haben. Aber die können das letztendlich auch. Wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt einen Hygienebeauftragten habe, ich habe keinen hauptangestellten Arzt, keinen hauptangestellten Mediziner oder sonst was, sondern bei uns ist das alles viel, viel, viel Schritte kleiner als im Fußball und deswegen ist es ein vollkommen anderes Geschäftsmodell und daher haben wir uns aus diesem Grund zusammengetan, um einfach unsere Themen vorbringen zu können, unser Geschäftsmodell vorbringen zu können und welche Problematiken wir haben und die sind nun mal anders als im Fußball und darüber hinaus ist es auch mal wichtig, nicht immer darüber zu reden, was nicht geht, sondern in Diskussion zu kommen, was ist denn möglich und wie, dass man einfach lösungsorientiert arbeitet und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil hell sehen kann letztendlich keiner und wir können alle nur irgendwelche Annahmen machen, aber wir müssen ja trotzdem ja irgendwo eine Perspektive und auch wieder in eine Richtung Planungssicherheit kommen. Ja. Und das ist der Ansatz.
Ich meine, Glaskugel gucken, wenn ich in die Glaskugel geguckt hätte an Weihnachten, hätte ich gesagt, ja, wir haben jetzt einen Handballmeister, wir haben einen Basketballmeister, Eishockey ist wieder chaotisch verlaufen, wie jedes Jahr die Playoffs. Und wir machen jetzt eine Fußball-Europameisterschaft gerade, aber das ist ja irgendwie in die Hose gegangen. Nun sagst du halt immer, der Vergleich zum Fußball, da gebe ich dir bei den ersten drei Ligen recht und vielleicht noch bei 5 Mannschaften in der 4. Liga. Und darunter vielleicht. Die existieren wahrscheinlich auch nicht von TV-Geldern, weil ich habe Regionalliga selten im Fernsehen gesehen. Oberliga noch viel weniger. Deswegen ist mir aufgefallen bei der Zusammenstellung eurer Vereine im Teamsport NRW, da fehlen ja so die kleineren Fußballer, sage ich mal, die ja auch durchaus Hilfe benötigen könnten. War das Absicht?
Ja, also wir haben natürlich unser Gründungstelco darüber gesprochen, haben uns aber erstmal klar dafür ausgesprochen, dass wir es ohne Fußball machen, aus einfach dem Grund, letztendlich mit den 4 Sportarten sind es Teamsportarten, die indoor stattfinden. Und der Ansatzpunkt ist, dass wir jetzt mal außerhalb von dem, wie die Geschäftsmodelle sind, einfach was Themen wie Hygienekonzepte, wie Umsetzung, Zuschauerthematik und so weiter und so fort mit Sicherheit anders sind als jetzt in freien Fußballstadien. Das ist so der Ansatzpunkt. Und wir glauben halt auch, dass der Fußball eigentlich schon eine recht gute Lobbyarbeit hat. Und wir haben festgestellt, dass wir anderen Sportarten, die hinter dem Fußball kommen, da noch nicht so konkret aufgestellt sind. Und das ist so erstmal der Ansatzpunkt gewesen, wobei wir natürlich auch nicht alle 60 Teamsportarten, die Erst- und Zweitliga in NRW spielen, die haben wir bei uns nicht mit drin, weil wir haben schon auch uns so Kriterien festgelegt. Also es muss ein Mindestumsatz da sein. Ja? Es muss eine Mindestzuschauer Durchschnittszahl da sein. Das ist, ich sage jetzt mal, natürlich kann auch ein Zweitligist im Tischtennis hat dieselben Befindlichkeiten wie wir Vereine auch. Nur ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, wenn der eine dort, ich sage jetzt mal, 150.000 Euro Umsatz hat und vor 60 Zuschauern spielt, den kann ich nicht in eine Interessengemeinschaft bringen, wo ich, sage ich mal, ich nenne jetzt die Kölner Haie, die einen hohen Millionenumsatzbeitrag haben und ich glaube einen Zuschauerschnitt von knapp 13.500. Ja. So, wir sind eh schon eine recht, wenn man so die Umsatzzahlen, die Zuschauerzahlen anguckt, eine recht heterogene Interessengemeinschaft und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir uns nicht vollkommen verzetteln. So, und trotzdem würde ich behaupten, dass die Themen, die wir ansprechen wollen und auf den Punkt bringen wollen, letztendlich wir da auch für alle anderen Teamsportarten mitsprechen. Nur es geht halt auch nicht darum, dass wir jetzt darüber diskutieren müssen, wie können wir Kontaktsport mit 10 oder mit 15 Leuten machen. Ich glaube, das wird ja alles auch irgendwo geregelt über die Verbände und über Landessport und so weiter und fort. Für uns sind letztendlich in erster Linie wirtschaftliche Themen ganz entscheidend, wie man damit umgehen kann. So, und wie sich das entwickelt, auch über Corona hinaus, das wird die Zeit zeigen, wobei wir uns auch gerne mit Fußballvereinen austauschen. Nur ich weiß auch, dass teilweise, je nachdem, wie ein Verein in der Oberliga strukturiert ist, wird dort teilweise auch mehr bezahlt als bei Handballern in der zweiten Liga. Das ist dann halt auch nochmal ein Unterschied. So, und daher hat der Fußball, glaube ich, schon in Deutschland und auch in NRW eine sehr exponierte Stellung.
Ja. Nee, damit hast du auch mehr oder weniger meine nächste Frage beantwortet, weil die Tischtennisleute, es gibt ja durchaus Tischtennisvereine, die nicht vor 6 Leuten spielen, wie zum Beispiel Borussia Düsseldorf oder so, warum die nicht drin sind, das ist dann, da wäre einer dabei, der würde wahrscheinlich davon galoppieren durch so eine Mitarbeit in so einer Interessengemeinschaft und der Rest würde ja wie sowieso in der Bundesliga ins Rohr gucken.
Ja, aber ich, das wird nicht ausgeschlossen. Also wir haben, gestern war eine Anfrage von den Cologne Crocodiles, American Football, die erreichen die Umsatzzahlen, die erreichen auch die Zuschauerdurchschnitt und wir haben uns dafür ausgesprochen, die nehmen wir mit auf. Also wir sind jetzt dann nicht mehr nur diese 4 Hallensportarten, sondern durchaus jetzt auch American Football mit drin. Es ist hochinteressant, die haben nochmal eine ganz andere Rahmenbedingung, was die Saison angeht. Ich bin also eher im Sommer. Eigentlich ist für die jetzt die Hochsaison. Das bleibt nicht aus. Und mit Sicherheit auch, wenn Tischtennis Borussia Düsseldorf da Interessen hat, mitzuarbeiten, dann werden wir uns immer individuell gucken, ob das sinnvoll ist. Letztendlich ist uns doch auch klar, umso mehr Vereine wir zusammenschließen, umso höher hat vielleicht unser Wort dann halt auch ein Gewicht bei den entscheidenden Punkten. Aber auf der anderen Seite müssen wir einfach auch schauen. Und schauen Sie, der ich als Initiator und der erste Austausch mit Eishockey war Stefan Adam, Geschäftsführer der Düsseldorfer EG. Unser Tagesgeschäft ist zu gucken, wie wir hier unsere eigenen Sportkapitalgesellschaften für die Zukunft durchbringen mit ganz, ganz vielen Themen. Und jetzt Teamsport NRW mache ich auch in Ehrenamt. Und heute kann ich sagen, hat mich das schon wieder 4 Stunden beschäftigt. So, ne? Und das muss man dann halt schauen. Und umso mehrere Ansprechpartner es gibt und auch in Zeiten, wo man sich nicht persönlich treffen kann, sondern das Ganze dann über Telcos macht, das ist schon sehr speziell, weil man kann zwar über Telcos informieren, aber richtig gut zusammenarbeiten und was zu erarbeiten, ist doch dann sehr, sehr schwierig, wenn ganz, ganz viele Beteiligte, die mit Sicherheit auch nochmal dann örtlich andere Rahmenbedingungen haben und vielleicht auch nochmal einen anderen Ansatzpunkt, das letztendlich alles komprimiert auf einen Nenner zu bringen.
Ja, klar. Wir müssen jetzt mal kurz in die Werbung geben. Okay. Weil wir möchten auch ein bisschen Geld verdienen. Wir haben auch keine TV-Gelder. Und danach kommen wir wieder und unterhalten uns mal so über Modelle, die es woanders gibt, die so ähnlich sind und über kurz-, mittel- und langfristige Ziele, die Teamsport NRW haben könnte. Bis gleich.
Jo, bis gleich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, da sind wir wieder zurück aus der Werbung mit Björn Bartel vom TSV Bayer Dormagen Handball GmbH und reden über Teamsport NRW. Nachdem wir ja jetzt wissen, wie ihr euch dazu gefunden habt, so mehr oder weniger, was eure initialen Gedanken hinter der ganzen Sache waren. Was sind denn so, habt ihr schon kurz-, mittel- und langfristige Ziele, die ihr als Verbund erreichen wollt?
Nee, also das eigentlich gar nicht. Wir sind ja erstmal eine lose Interessengemeinschaft. Wir haben jetzt keine großartige Struktur mit einem Vorstand, mit irgendeinen Punkten, sondern erstmal ist es, dass wir einen Austausch haben und miteinander kommunizieren. So. Das ist so dieser erste Ansatz. Der zweite ist natürlich jetzt die kurzfristigen Punkte, die wir haben. Ja, es gibt zeitkritische wirtschaftliche Fragen, die gelöst werden müssen. Wir brauchen eine gewisse Planungssicherheit, wenn die Saison anfängt. Fragestellungen, wir haben es ja jetzt heute, ist ja in den Medien drin, dass eventuell Veranstaltungsverbot verlängert werden soll. Grundsätzlich die Frage, was sind denn Großveranstaltungen? Also das ist ja eine Frage, die mir seit 3 Monaten nicht beantwortet werden kann. Also das sind ja die Sachen und die muss man aus unserer Sicht jetzt mal lösungsorientiert besprechen. So, und da ist für mich natürlich der Ansatzpunkt in die Staatskanzlei in Düsseldorf der richtige, weil dort unser Land NRW, was ja dann wiederum die ganzen Punkte an die Kommunen, Städte weitergibt, ist ja übergeordnet. Das glaube ich erstmal auch das Verständnis klar ist, dass wir Sport dass wir überhaupt, wenn ich jetzt mal von den 24 Vereinen spreche, sind 19 Vereine ausgegliedert aus dem e.V. Das heißt, das sind Unternehmen, GmbH oder GmbH und Co. KGs. Das heißt, wir haben dieselben Rechten und Pflichten wie jedes mittelständige Unternehmen. Aber die Hilfspakete, die jetzt unter anderem auch im Konjunkturpaket in Berlin aufgenommen worden sind und ja heute wahrscheinlich in der Ministerpräsidentenkonferenz weitergemacht werden sind, die ziehen auf die Spezifika unserer Sportunternehmen 0,0 ab. Vielleicht das mal zur Erklärung, ich will es jetzt gar nicht so detailliert machen, aber es gibt ja einen anderen Punkt, dass du einen Umsatzrückgang im Juli, August haben musst. So, nimm mal das Vergleich mit einem Schausteller. Wenn der im Juli keine Veranstaltung hat, dann hat er auch weniger Personalkosten und so weiter und so fort. Klar. Wir Unternehmen leben von Sponsoreneinnahmen und die werden meistens am Anfang der Saison gezahlt. 1.7. Saisonbeginn, Geschäftsjahrbeginn. So, das heißt, wir reden über 1/12 dann der Sponsorenanteile, weil wir können es ja nicht nur monatlich sehen, sondern wir kriegen ja letztendlich jetzt im Vorfeld die Sponsorenleistung, damit wir nächstes Jahr im April, Mai, Juni auch noch die Saison vernünftig zu Ende bringen können. So, das heißt, wir werden diese Kriterien, die für das Überbrückungsgeld oder das Hilfspaket da sind, die werden wir niemals erreichen können. Der zweite besondere Unterschied, dass wir Sportunternehmen, wir arbeiten nicht gewinnorientiert. Nicht gewinnorientiert, sondern immer erfolgsorientiert. Das heißt, alles Geld, was wir haben, geht in die Wirtschaftsfähigkeit sportlich gesehen. Also, dass wir einen stärkeren Kader haben, dass wir wirtschaftlich sportlich wettbewerbsfähig sind und so weiter und fort. Und das ist halt der große Unterschied. Und ich glaube, das ist im Wirtschaftsministerium, im Arbeitsministerium, wie auch immer, nicht klar. Wenn wir über Kurzarbeitergeld reden, ein Spieler, der Arbeitnehmer ist, der auch davon seinen Lebensunterhalt bringt und der jetzt kein Millionär ist, sondern wir haben auch viele Handballspieler, Eishockeyspieler, Basketballspieler, die liegen auch zwischen 1.500 und 2.000 netto. Das heißt, auch die haben ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. So, der Punkt ist aber, wenn wir spielen und auch nicht vor Zuschauern, Da müssen unsere Spieler trotzdem 100% trainieren, weil der Körper ist denen ihr Kapital. Und dann funktioniert diese ganze Wertschöpfungskette. Und das dann wiederum zu einem Schausteller als Beispiel. Wenn der keine Veranstaltung hat, dann braucht er auch nicht arbeiten und hat da keine Ausgaben. Wir werden aber weiterhin die Personalkosten haben, aber keine Einnahmen. Und das sind Punkte, die wir, glaube ich, gemeinsam über die Interessengemeinschaft dann mit der Landespolitik besprechen müssen. Welche Formen kann es denn sonst geben an wirtschaftlicher Hilfe? Nämlich, das muss man auch ganz sagen, uns rennt die Zeit weg. Und wenn wir nicht für bestimmte Punkte mal Klarheiten bekommen, dann ist das existenzgefährdend und dann hat es nicht nur Auswirkungen auf die Spitzensportvereine, die womöglich in Insolvenzen laufen, sondern das hat dann weitergehende Auswirkungen auf die Leistungssportkultur. Wir sind letztendlich immer die Vorzeigeprojekte. Wir investieren auch in Dormagen über die Handball-Zweite Bundesliga unwahrscheinlich viel in den Nachwuchsbereich. Ja, und das hat dann weitere Auswirkungen auf Breitensport und auf die komplette Infrastruktur des Sports. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Wichtigkeit, was man halt auch mal klar herausheben muss, dass so wie im Moment die Hilfspakete aufgesetzt werden, können zum Teil 90% der Vereine überhaupt nicht von partizipieren, weil es einfach Krücken drin gibt. Ich will gar nicht so weit ausführen. Es ist ein Punkt wie EU-Beihilfeverordnung, da gibt's Punkte mit drin. Ja, also die Aussage dahinter ist, wir müssen ins Gespräch, um einfach diese ganzen Dinge offen ansprechen zu können, weil ansonsten werden mit den Maßnahmen, die im Moment sind, wird ganz, ganz vielen Profisportvereinen nicht geholfen.
Ja, das sehe ich ähnlich, auch noch in anderen Bereichen. Du auch schon zur Schausteller sagtest, die sind ja,
ja ganz und das arm dran. Das ist vielleicht noch als Ding, das ist mir wichtig. Ich möchte jetzt nicht so klingen für den Sportbereich, dass wir die Ärmsten auf der Welt sind. Es gibt mit Sicherheit auch noch andere Gastbewerbe, Schausteller, Musiker. Ja, Musiker können vielleicht noch im Autokino auftreten, aber allein das Ganze, was dahinter hängt, die Bühnenaufsteller und so weiter und so fort. Ich meine, die haben wahrscheinlich noch viel, viel größere Existenzängste. Das will ich nicht kleinreden. Und ich kann ja letztendlich auch hier bei dir heute nur über uns aus unserer Branche sprechen, aber das ist halt im Moment der Standpunkt und wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt. Ich kann heute nicht absehen, bei mir fängt in 2 Wochen das neue Geschäftsjahr an, die neue Saison, mein Kader steht für nächstes Jahr. Einerseits gut, andererseits sind die Verträge so geschrieben, wie sie sind, das war auch schon vor Corona-Zeiten so. Ich kann heute nicht absehen, wie viel Einnahmen habe ich denn tatsächlich Dauerkarten. Also ich werde mit Sicherheit nicht die Zahl erreichen, die ich letztes Jahr hatte. Wie viel Sponsorenrückgang habe ich? Normalerweise ist in dieser kompletten Corona-Zeit, das muss man sich auch vielleicht mal so, dass man der Hörer sich das vorstellen kann, in zumindest für die zweite Bundesliga. Wir arbeiten mit ganz vielen lokalen, kleinen und mittelständigen Unternehmen, die unsere Sponsoren sind, das schon seit Jahren. Aber wir reden jedes Jahr im März, April, Mai über den nächsten Vertrag. Diese ganzen Gespräche konnten wir überhaupt nicht führen. Das heißt, ich habe vor meiner ganzen eigentlichen Budgetplanung vor Corona gerade mal mit 30% der Sponsoren überhaupt gesprochen. So, ich gehe natürlich davon aus, dass viele weitermachen, aber in welchem Rahmen? Weiß nicht, aber wir haben auch schon Rückmeldungen, dass uns welche sagen, ich kann im Moment nicht. Wir können gerne im September nochmal sprechen. So. Und dieses Delta wird ja immer größer. Und wenn du dann noch diese Planungssicherheit nicht hast, unter welchen Bedingungen spielst du, wie viele Geisterspiele hast du eventuell oder hast du keine, das alles einzukalkulieren, macht es fast unmöglich. Ja, und das ist die Herausforderung, die wir einfach haben.
Ja, das ist auch keine kleine. Vor allen Dingen durch diese Corona-Krise ist ja ganz viel hochgespült worden an Sachen, die man mal tun musste, wie ihr wollt, habt Teamsport NRW gegründet. Im Eishockey gründet sich gerade oder ist in der Diskussion, eine Spielergewerkschaft zu gründen, weil das mit den Vereinen wohl doch nicht so richtig gut läuft teilweise. Inwiefern siehst du denn das als, obwohl es neu ist, als einen wichtigen Moment, dass so ist die Teamsport NRW gegründet worden ist, beziehungsweise dann vielleicht auch irgendwie Spielergewerkschaften in den diversen Ligen gegründet werden, die nicht nur einen FC-Arbeitslosen im Sommer organisieren, als ein wichtiger Impuls an den Sport, der den vielleicht auch verändert.
Also mir ist so irgendwie so das Ganze bewusst geworden, dass wir wenn ich das für NRW sehe, was ja schon mal positiv ist, dass ja der Sport direkt dem Ministerpräsidenten untergeordnet ist in NRW. Und dafür gibt es dann eine Staatskanzleisekretärin, die dann dran ist. Also es ist ja relativ hoch in der Staatskanzlei schon mal angesehen. So, dann sind wir aber, und das ist ja durchaus nicht negativ, sondern positiv, wir sind halt ein Fußballland. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben alleine 8 Erstligisten in der Fußball-Bundesliga, so dass das sehr, 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 sehr stark geprägt ist. So, da glaube ich, ist auch eine sehr, sehr gute Hintergrund-Lobbyarbeit gegeben, so dass das glaube ich, die Thematiken des Fußballs sehr, sehr gut verbunden sind. So, dann haben wir sehr, sehr stark in NRW den Landessportbund, wo ja sehr gut politisch drüber gearbeitet wird. Der Landessportbund ist aber in erster Linie für die Verbände, für die Fachverbände und für den Amateur- und Breitensportverein zuständig. Also im Endeffekt dann auch wieder, was du vor uns angesprochen hast, für die Viertligisten im Fußball unter anderem. Aber ich würde da nicht vom Profisport reden, auch wenn vielleicht der ein oder andere Spieler in der Liga sehr, sehr gut verdient. So, also der sollte aus meinem Ansatzpunkt schon über den Landessportbund mit vertreten sein. So. Und dann ist eigentlich dieser ganze Bereich des semi-professionellen Bereich, den wir in der Clublandschaft erste, zweite Bundesliga, der unserer Sportarten, die wir jetzt haben, aber auch Hockey, Tischtennis, wie sie und so weiter heißen, der ist nicht richtig irgendwo präsent. Ja, also es gab ja vom NRW ein Soforthilfeprogramm auch für Sportvereine, was über den Landessportbund ist, was ich super finde. Aber wir sind keine normalen Sportvereine, sondern wir sind letztendlich Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftliche Träger für den Spielbetrieb. Also konnten wir davon auch nicht profitieren. Ja, und wir sind nicht irgendwo präsent. Und daher ist es, glaube ich, wichtig, dass das jetzt gegründet worden ist und mit Sicherheit auch über Corona-Zeit hinaus sehr, sehr wichtige Themenfelder besetzen können. So, und für mich ist immer wichtig, dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern grundsätzlich miteinander arbeitet in verschiedenen sportpolitischen Bereichen, weil ich glaube, alles zusammengenommen ist wichtig und der eine nimmt nicht den anderen was, sondern mal ganz klar gesagt, der Leistungssport kann ohne den Basisbreitensport nicht, aber wenn der Leistungssport nicht da ist, dann funktioniert auch der Breitensport nicht. Also es ist ein Geben und ein Nehmen, aber der Teamsport als solches ist bisher nicht richtig präsent organisiert und vielleicht können wir so ein bisschen dazu beitragen, dass in vielen Punkten dieser Teamsporten ja ein höheres Gehör bekommt.
Ja. Wenn wir nach der Werbung zurückkommen, sprechen wir nochmal darüber, wie das vielleicht das Ausland ein Vorbild sein kann zu so einer Initiative, zu so einer Interessengemeinschaft und vor allen Dingen, was Björn und TSV Bayer Dormagen gemacht haben, als ja gar nichts ging in der Corona-Pause. Bis gleich.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Hallo, da sind wir wieder mit Björn Bartel vom TSV Bayer Baumagen Handball GmbH und Teamsport NRW. Wir haben gesprochen, wie man ja auf den Teamsport NRW, auf die Interessengemeinschaft gekommen ist, weswegen die notwendig ist für die ja, Teilnehmer der Interessengemeinschaft. Jetzt habe ich aber noch eine Frage aus eigener Erfahrung, sozusagen so ein ähnliches Gebilde wie diese Interessengemeinschaft. Gibt es ja zum Beispiel in Nordamerika schon lange. Also in Toronto sind zum Beispiel alle Profimannschaften in einem Bürohochhaus und haben da ihre Geschäftsstellen. Jeder so ungefähr einen Stock und dann war es das. In New York treffen die sich reihum irgendwie einmal im Monat und setzen sich alle zusammen. Wahrscheinlich wird da auch nur Essen gegangen, aber da passiert was. In Chicago ist das ähnlich. Warum ist das hier bis jetzt immer so ein Problem gewesen, dass man sich so zusammentut und seine Kräfte irgendwie bündelt?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Antwort darauf habe, wobei richtig oder falsch gibt's nicht. Ich glaube, dass wir in Deutschland so gepolt sind, dass eigentlich immer erst etwas passieren muss, um unseren Blick halt erweitern zu können. Ich würde jetzt mal unterstellen, dass wir alle, also im Endeffekt, wenn man das mal auf die Ligen macht, im Handball, wir sind natürlich in der Liga alle Konkurrenten, aber wir kooperieren natürlich auch miteinander, weil wir ohne diesen zweiten Verein, wo wir am Spieltag spielen können, könnten wir gar nicht bestehen. So. Ja. Und letztendlich haben wir alle dieselben Aufgabenfelder, mit Sicherheit auch dieselben Herausforderungen, dieselben Lösungen, die wir suchen müssen, aber jeder regional spezifisch etwas anderes. So. Ja. Und ich glaube, dass das eigentlich allen bewusst ist, dass man grundsätzlich, wenn man gemeinschaftlich für eine Sache eintritt, dann am meisten erreichen kann. Aber ich glaube, wir sind in unserem tagtäglichen Geschäft mit dem vor Ort, mit dem Bedienen unserer Vor-Ort-Sponsoren, mit dem Bedienen unserer Fans, mit den tagtäglichen Sachen. Ich glaube, da sind wir alle so gefangen, dass du wenig Zeit hast, auch mal kreativ wirklich über einen längeren Zeitpunkt Dinge anzunehmen und dann halt auch das tatsächlich zu machen, sondern ich glaube, dass ganz, ganz viele Punkte im Hinterkopf sind oder in den Schubladen, man einfach aufgrund der Zeit nicht dazu kommt. Also ich kann es nur an meinem Beispiel machen. Ich arbeite jede Woche, jeden Tag mehr als 8 Stunden, bin ich mit dem Handballthema beschäftigt. So, wir haben jedes zweite Woche ein Heimspiel, wo du dann natürlich noch eine emotionale Sache mit reinbringst, ein emotionaler Druck herrscht, jeder geht anders damit um, du bist jedes zweite Wochenende, ich zumindest, versuche zu den Auswärtsspielen mitzufahren, wenn es mit Übernachtung ist, dann fahre ich auch komplett im Mannschaftsbus mit, wenn es vor Ort ist, dann fahre ich meist hinterher, um wenigstens etwas Zeit zu gewinnen. Und ich glaube, wir leben alle in dieser Schnelllebigkeit des Sports. Ja? Und unser Ergebnis ist ja letztendlich, oder unsere Währung ist letztendlich immer das Ergebnis vom Wochenende. So, und wir finden in der Öffentlichkeit statt. Und du hast ganz viele Mitplayer zu bedienen. Und manchmal funktionierst du auch einfach nur. So, und ich glaube, dass da nicht diese Zeit herrscht, tatsächlich diese mit Sicherheit wichtigen Dinge mal über den Tellerrand hinaus zu machen, die Gespräche über den Tellerrand zu führen. Da fehlt einfach die Zeit für. Und jetzt war vielleicht die Zeit reif dafür. Und ich bin gespannt, wie sich unsere Interessengemeinschaft weiterentwickelt.
Werdet ihr denn auch so Dinge aufgreifen? Ich meine, diese Interessengemeinschaften im Ausland und auch ohne Interessengemeinschaften wie der englischen Premier League beim Fußball, die machen sich dann ja auch Dinge, aktuelle Ereignisse zu eigen, wie in New York nach dem 11. September, wo alle gesagt haben, United we stand, oder in Boston, Boston strong. Damals in Kanada, wir sind der Norden nach SARS. Und jetzt in England, in der Premier League, die ersten 12 Spiele heißen alle Spieler Black Lives Matter. Das funktioniert ja hier in Deutschland auch schon in der Bundesliga, nicht? Da treffen sich 5 Vereine und machen ein Video gegen Rassismus. Warum nicht noch alle anderen fragen, ob sie mitmachen? Meinst du, dafür wäre eine Interessengemeinschaft, also diese Interessengemeinschaft zumindest ein Anfang, ein Hebel?
Also ich glaube, dass das zumindest möglich ist, bestimmte Ideen zu platzieren und vielleicht auch eher Mitstreiter mitzuführen. Aber es ist tatsächlich immer eine Frage der Kommunikation. Und dann haben wir auf der anderen Seite, sind wir natürlich auch alle in unseren eigenen Ligen verbändet. So. Weil wir haben ja dann einmal so eine Querverbindung. Ne? Wir sind vielleicht einmal im Handball unterwegs, da sprechen wir in der ersten Liga von der stärksten Liga der Welt. Vielleicht kriegt die zweite Liga dann halt auch noch einen Claim. So, da sind zumindest wir Zweithandballligisten, machen uns ein Thema zum Punkt. Kann ja auch Umweltschutz oder sonstige Sachen. Man kann ja auch einzelne Spieltage über dein Motto stellen, keine Frage. So, das wäre dann aber schon mal die Einheitlichung in unserer eigenen Liga. Und dann haben wir halt, hätten wir den Querschnitt zu den sportartenübergreifenden Vereinen, ja, die dann halt wieder in anderen Ligen drin sind. Und ich glaube, das ist eine Koordinationsfrage, weil letztendlich müssen wir alles, was wir tun, muss ja innerhalb der Liga dementsprechend auch erlaubt werden. Wir sehen es ja jetzt auch im Fußball, die Diskussion, ob die Spieler da jetzt politische Botschaften machen dürfen oder nicht. Es ist ja alles geregelt. Ja. Es ist gut, dass es Regeln gibt, aber manchmal ja, fragt man sich halt auch um den Sinn und die Sinnhaftigkeit von Regeln. Aber dass das Gut einer Liga ist es ja letztendlich, gleich aufzutreten. Ja, dass möglichst alle, dass man einen Wiedererkennungswert hat, dass wir halt die Clubs der Handball-Bundesliga sind. So, und die Frage ist mit Sicherheit, Teamsport NRW, wo entwickelt sich das hin? Werden wir irgendwann eine eigene Homepage haben? Haben wir ein eigenes Logo? Bauen wir eine gewisse Struktur auf? Und treten wir halt mit bestimmten Botschaften separat auf? Ja, das ist ein interessanter Ansatzpunkt, mit Sicherheit. Das ist aber dann die Frage, wie wir uns weiterentwickeln. Wie gesagt, im Moment ist es halt eine lose Interessengemeinschaft, was, glaube ich, ein Riesenschritt ist, ja, mit mittlerweile 24 Vereinen. Aber der erste Ansatzpunkt ist, diese kurzfristigen existenziellen Fragen lösungsorientiert besprechen zu können. So, das ist der erste Schritt. Und dann muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, das wäre vielleicht was für, wenn euch nicht das Wasser bis zum Hals steht, dank Corona oder irgendwas Ähnlichem, vielleicht mal anzugehen.
Womit wir absolut. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, über Corona-Zeiten hinaus, auch in Zeiten, wo es uns vielleicht gut geht, sich trotzdem für die Weiterentwicklung und in dem Fall für die Weiterentwicklung der Teamsportarten in NRW mehr eine starke Stimme zu haben und sich halt auch in Themen, die vielleicht jetzt in ersten Linien jetzt nicht als so entscheidend und wichtig platziert sind, trotzdem sein Wort dazu zu geben. Weil ich glaube, vielleicht noch mal ein bisschen ausholen, unsere ganze Kaderstruktur im Leistungssport, das ist alles auf Einzelsportarten zugeschnitten. Ja, ich kriege das jetzt hier mit in Dormagen. Wir sind ja nicht nur im Fußball, sondern wir stellen ja auch im Fechten Olympiateilnehmer und so weiter und fort. Die haben jedes Jahr eine Meisterschaft. Die haben jedes Jahr irgendwie diese Rangliste, was dann diese Kaderathleten sind. Ich als Zweitligist, der viele, auch in der Vergangenheit viele Nationalspieler ausgebildet hat. Ja, Jugendnationalspieler, Junior-Nationalspieler, bis hin welche, die auch in der deutschen Nationalmannschaft waren. Wenn die aber in der deutschen Nationalmannschaft sind und A-Kader-Status haben, dann spielen die nicht mehr beim Zweitligisten TSV Bayer Dortmund.
Wahrscheinlich
nicht. Und da gibt es schon aus meiner Sicht gravierende Unterschiede, wie man überhaupt Kaderathlet werden kann in Deutschland. Das ist ein Riesenunterschied zwischen Einzelsport und Mannschaftssport. Und das vielleicht auch so ein Grund, warum wir Teamsport mitgegründet haben. Natürlich ist es wichtig, die Einzelsportarten zu unterstützen. Ja, und mit Sicherheit sind dort auch nicht die ganzen Top-Einzelsportler in Leichtathletik, wie auch immer, oder anderen Sportarten, die leisten so viel, die oder auch im Fechten, die gehen, haben einen Job, die gehen da morgens davor und abends danach trainieren, also da ziehe ich meinen Hut vor. Und die leben dann halt auch durch irgendwelche Sponsorengelder, aber die müssen arbeiten. So, und ich glaube, der Teamsport wird immer so ein bisschen außen vor gelassen, weil man ja meint, das ist Profisport und die Spieler werden dafür bezahlt. Ja, und deswegen, glaube ich, fühlt sich da keiner so richtig für zuständig. So, und das ist so ein bisschen meine Erklärung, die ich dafür habe. Hm.
Corona war damit auch ein gutes Stichwort. Was mich halt mal interessiert, das interessiert mich irgendwie im Moment bei allen, das ist, glaube ich, situationsbedingt. Was habt ihr denn gemacht, während ihr nichts machen durftet, so ungefähr? Also ihr könnt jetzt nicht wie ein Tennisclub mal endlich die Hecken geschnitten haben und die Netze vernünftig aufgehängt und so weiter. In der Turnhalle habt ihr wahrscheinlich auch nicht viel gemacht.
Also wie gesagt, die Mannschaft hat am 12.3. das letzte Mal trainiert. Zwischendurch habe ich versucht, über verschiedene Telefonkommunikationsmöglichkeiten eine gute Information an die Mannschaftstrainer hinzubekommen. Wir haben teilweise Telefonkonferenzen gemacht, was dann eher informativer Art und Weise meinerseits war. Wir haben null trainiert. Also die Spieler sind in Kurzarbeit gegangen. Ich kann da nur für meine Mannschaft sprechen, eine hohe Solidarität, von Anfang an Verständnis für die Situation gehabt, absolut zu 100% mitgezogen und da kann ich mich nur für Bayer Dormagen dann letztendlich halt nur bei meiner Mannschaft bedanken, wie die da einfach mitgearbeitet haben, ohne irgendwie Einschnitt oder sonst was, haben einfach das verstanden und das vorgegeben. So, das war so die Hauptsache, über die ganzen Themen zu sprechen. Meine Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle sind in Homeoffice gegangen und wir haben einfach die Zeit genutzt, zumindest jetzt hier von der Geschäftsstelle, bestimmte Themen wie Fanshop. Ja, da sind wir noch sehr altmodisch unterwegs gewesen mit einem PDF-Datenblatt. Da sind wir jetzt am Bauen, dass wir einen Online-Shop hinbekommen. Wir versuchen bestimmte Dinge ein bisschen besser zu strukturieren. Also gerade halt auch so Dinge, die sonst im Alltagsgeschäft zeitlich bedingt runterfallen, die haben wir versucht jetzt anzunehmen. Wir haben unsere Kommunikation vollkommen geändert, haben versucht, unwahrscheinlich viel über sozialen Medien im Kontakt zu bleiben mit unseren Fans, eine gewisse Präsenz auszustrahlen, haben versucht, auch permanent unsere Partner, unsere Sponsoren dann halt über die sozialen Medien zu platzieren, damit sie, dass dort eine Gemeinschaft da herrscht. Und das ist eines so, ja, was im Großen und Ganzen ist. Und ich persönlich bin dankbar, dass ich jeden Tag ins Büro fahren durfte, kein Homeoffice gemacht habe, und kann mich nicht, oder eine witzige Anekdote war irgendwann mal ein Einkauf und dann traf ich Bekannte und sagte, Mensch, was machst du denn jetzt? Ich hab ja kein Sport mehr, dann hast du ja auch nichts zu tun. Und dann habe ich ihn angeguckt, ich sage, wie meinst du das? Und sagte, ja, ihr könnt ja jetzt nicht mehr Sport machen und so weiter und fort. Dann hast du doch überhaupt nichts zu tun. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe doch tausend andere Dinge zu machen. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass du ja während dieser Corona-Zeit permanent von morgens bis abends, das heißt, wenn du morgens die Augen aufmachst und abends die Augen zumachst, dann bist du den ganzen Tag damit beschäftigt, wie kommt deine Handball GmbH vernünftig da durch? Wie kriegst du irgendwelche Fragen, die du hast, beantwortet und so weiter und fort? Und das ist ein vollkommen anderes Arbeiten, als wenn es der normale Gang ist. Du hast halt andere Voraussetzungen oder andere Herausforderungen. Und persönlich glaube ich trotzdem immer, dass wir immer dann, wenn wir funktionieren müssen, funktionieren wir intuitiv am obersten Level. Und ja, das ist die Herausforderung. Und über wenig Arbeit kann ich mich nicht beklagen. Jetzt geht es halt darum, auch die neue Saison ein bisschen klarer zu fassen. Und ansonsten für mich privat hat es auch Vorteile. Man hat halt den emotionalen Druck des Gewinnmüssens am Wochenende nicht mehr. Ich habe klare Zeit, wenn ich nach Hause komme. Ich habe mehr Zeit für meine Eltern gehabt, was sonst relativ untergeht. So, dass meine Eltern Gott sei Dank noch nebenbei arbeiten, aber dann auf einmal auch nicht mehr arbeiten waren. Das heißt, meine Mutter hat jeden Tag gekocht und gebacken. Ich habe also jeden Tag mittags einen kostenlosen Lieferservice gehabt. Da war dann aber nicht nur das Essen dabei, sondern natürlich auch Dessert und der Kuchen. Das hat sich dann irgendwann so eingependelt, dass ich dann in der Anfangszeit, wenn die Platzwarte hier um 5 Uhr die Anlage geschlossen haben mit Büro und ich habe mich immer dagegen gewehrt, hier einen Hauptschlüssel zu haben, damit ich die Alarmanlage selbst anmachen kann. Also war ich auf einmal dann halt auch gezwungen, um 5 Uhr nach Hause zu fahren. So, und dann hast du natürlich Kaffee gekocht und hast Kuchen gegessen. So, ja, das macht dich dann ein bisschen bemerkbar am Körper. So, aber das ist es ist schon für mich ungewohnt, so das auch mal kennenzulernen, dass so ein Tag geregelt ist, dass du am Wochenende mal zu Hause bist und so weiter und fort. Also es hat sich super viel verändert und das ist einfach so die Frage, ob man die positiven Dinge, die Corona-Zeit so mit sich gebracht hat, dass man sich ein bisschen mehr selbst reflektieren kann, dass man so ein bisschen diese Schnelllebigkeit, dass wir permanent erreichbar sein müssen, dass wir permanent auf alles Antworten finden müssen und so weiter und fort. Bin ich gespannt, ob das so ein bisschen erhalten bleibt, dass wir alles ein bisschen mal wieder mehr wertschätzen und vielleicht auch so ein bisschen diese Schnelllebigkeit zurückfahren, weil ich glaube grundsätzlich jeder in seinem Feld gibt das Beste, aber wir müssen nicht immer 24 Stunden rund um die Uhr. Und wenn das Corona so ein bisschen als positiv mitgebracht hat, dann hat es vielleicht doch ein bisschen was Positives gehabt. Wobei es jetzt halt wichtig ist, dass wir schnellstmöglich wieder zu einer Normalität kommen. Und eigentlich mein Appell ist so ein bisschen abschließend, Regeln sind wichtig, aber wir sollten so langsam auch da kommen, dass dann die Verantwortung der Menschen zu geben, weil ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir alle sehr verantwortungsvoll umgehen und in jeder Krise, glaube ich, oder nach jeder Krise entwickelt sich auch wieder was Neues und daher bin ich eigentlich recht positiv, was die Zukunft angeht.
Das war eine sehr schöne Antwort auf die letzte Frage sozusagen. Hey. Damit könnte ich mir fast schon als Abschied sparen, denn wir sind jetzt auch am Ende. Ob du noch irgendwas Wichtiges den Leuten mitgeben möchtest?
Ja, eigentlich, wie ich eben gesagt habe, behaltet das Positive bei. Ich finde, diese große Solidarität, auch das Interesse für die anderen, finde ich etwas ganz Wertvolles. Auch das Verständnis dafür zu zeigen. Und letztendlich ist es wichtig, nutzt die Corona-Warn-App. Ich weiß, dass viele da ein Problem mit haben. Aber ich glaube, dass das einfach hilft, um wieder mehr in die Normalität zu kommen. Und das jetzt im Interesse unserer Teamsportarten. Ich glaube, wenn die Corona-App ist, dann kann das ein wichtiger Schritt dahin gehen, dass wir eventuell auch wieder vor Zuschauern, sei es nur zur Heimauslastung, spielen können. Abstandsregeln einhalten. Ich glaube, es sind einfach wichtige Dinge und links und rechts gucken und weniger so dieses nur auf sich, sondern dieses Gemeinschaftliche, weil das finde ich einfach wichtig. Das hat, da geht es um menschliche Werte und weniger um Profit, sondern ja, das wäre so mein Wunsch, dass das ein bisschen bleibt, weil ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann kriegen wir irgendwie auch die Herausforderungen, die vor uns liegen, in den unterschiedlichsten Branchen, in den unterschiedlichsten Bereichen, dann kriegen wir es auch hin.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Björn.
Gerne, danke
für das. Er hatte dann am Ende doch noch mehr Tiefgang als eigentlich gedacht, der Podcast. Das war Björn Bartel von der TSV Bayer Dormagen Handball GmbH und von Teamsport NRW. War toller Podcast. Danke und bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch. Alles Gute euch.
Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.